Wir sind bei unserem zweiten Vortrag, wo wir da eher in die Praxis gehen. Wie funktioniert versöhnendes Handeln? Das ist unser Thema für heute Nachmittag. Und ich muss sagen, wenn man diese Frage empirisch stellen würde in Deutschland, mal auf breiter Ebene nachfragen würde, wie funktioniert versöhnendes Handeln in Verbindung mit Kirchen, da würden wir vermutlich nicht viel hören. Ich habe das seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile, ich bin seit 43 Jahren in Deutschland im vollzeitlichen Pastoren und Evangelisten und Reisedienst und was immer dazu kam, immer wieder gemacht. Ich bin in eine Stadt gekommen, habe ein Taxi bestellt und habe dem Taxifahrer gesagt, bringen Sie mich bitte zu dem Platz, wo man Mediation betreibt. Die meisten Taxifahrer in Deutschland sind in der Regel eben doch nicht Deutsche und dann wissen sie, was Mediation meint. Und dann sage ich, du Probleme mit deiner Frau, wohin gehen? Du mit deinem Nachbar Probleme, wohin gehen? Wohin gehen? Ja, sage ich, bringen Sie mich dahin, wohin Sie gehen würden. Ich muss sagen, in Deutschland hat mich noch kein einziger Taxifahrer in den letzten 40 Jahren zu einer Kirche gebracht. Kein einziges Mal. Ein einziges Mal überhaupt, weltweit. Und das war in Taschkent, in Usbekistan. Und der Fahrer war ein Usbeke, wenn offensichtlich ein Moslem. Und er brachte mich zu einer Baptistengemeinde. Und ich fragte ihn, Sie meinen, da wird man versöhnt, da gibt es Mediation? Dann sagte er zu mir, nein, aber ich meine, nur hier stellt man so blöde Fragen, wie Sie es tun. Der dachte auch nicht, dass die Kirche und Mediation, Kirche und Versöhnung irgendwie zusammengehören. Das ist eine traurige Geschichte. Und deshalb ist die Frage, ob wir verstehen, dass der Missionsauftrag ein Versöhnungsauftrag ist. Und es ist nicht eine Option. Jesus sagt nicht, dass, oder Paulus sagt nicht, dass Jesus in die Welt kam und die Welt, Gott mit der Welt versöhnt hat oder die Welt mit Gott versöhnt hat. Und wir haben die Option, ob wir nun wollen oder vielleicht auch nicht wollen, die Option, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Nein, wir sind's. Wir sind's. Es ist ein Missionsbefehl. Und ein Befehl heißt, du musst. Es ist keine Option. Es ist ein Wesenszug. Es gehört zu uns. Und deshalb ist die Frage nach dem, wie das Ganze funktionieren soll, schon ganz wichtig. Und ich würde gerne mit euch zusammen beim Begriff Versöhnung ansetzen. In der griechischen Sprache wird ja nicht Deutsch gebraucht, und deshalb steht da auch nicht Reconciliation oder Versöhnung. Da steht das Wort Katalasso oder Katalagen. Und Katalasso ist ein sehr interessanter Begriff im Griechischen. Er kommt wie viele andere Begriffe, die Apostel Paulus, aber auch jetzt bei Jesus in den Evangelien gebraucht wird, eigentlich aus der Wirtschaftssprache, aus der Gesellschaftssprache. Es ist ein Begriff der Verhandlung. Katalasso bedeutet, man verhandelt, bis man sich einigt. Auf einen guten Preis oder auf eine gemeinsame Position und so weiter und so fort. Ich würde das gerne mal verdeutlichen in einem kleinen Spiel, und dazu brauche ich einen Freiwilligen. Und weil ich nicht genau weiß, wer hier bereit ist, Freiwilliger zu sein, nehme ich mal einen Schweizer. Tom, bist du da?
Ja.
Na, komm mal her. Das Gute ist bei Tom, er ist ein Schweizer, aber er ist auch ein Deutscher, er läuft mit zwei Pässen. Und wenn man ihn beleidigen will, muss man immer die andere Identität benutzen. So. Also sag mal, Tom, du und ich haben uns verstritten, ja, und jetzt wollen wir Katalasso betreiben. Und wir haben uns dermaßen verstritten, dass wir einfach auf Distanz gehen. Du gehst dahin und ich gehe dahin. So, jetzt befinde ich mich hier und ich will aber mit dem Tom doch irgendwie, ich will mich mit ihm versöhnen. Ich will eine Beziehung. Aber wie soll man sich mit so einem komischen Halbschweizer da versöhnen? Das ist alles nicht so einfach. Ja, wie denn? So, Katalasso setzt jetzt einen Prozess in Gang. Und der erste Schritt dieses Prozesses ist, Tom und ich tauschen Plätze. Das heißt, ich gehe dahin, wo Tom stand, und er geht dahin, wo ich stand. Das heißt, wir versuchen, wie die alten Griechen sagten, in die Haut unseres Gegners zu schlüpfen. Ähnlich haben wir das auch bei den Indianern. Die sprachen immer davon, dass man in die Mokassins, also in die großen Booten, Butzen oder was auch immer des Gegners schlüpfen. Jetzt stehe ich da, wo der Tom stand, und ich mache mir Gedanken über den Tom. Ich bin ja in seiner Position, vielleicht sogar in seinem Haus, und überlege, wieso ist er so komisch, der Tom? Wieso ist er so komisch? Ich frage mich, wo ist er sozialisiert worden? Und Tom steht da und denkt, ja, der Johannes, der ist wirklich, der hat eine Macke, eindeutig. Aber woher kommt seine Macke? Kommt sie aus Estland, wo er herkommt? Kommt sie vielleicht aus dem Gefängnis, wo er ein paar Jahre saß? Also normal ist dieser Reimer nicht. Aber woher kommt dieses komische Ding bei ihm? Er macht sich über Gedanken über mich und ich mache mich Gedanken über ihn. Und während ich das tue, fallen mir Dinge auf, die nicht nur negativ sind. Manche sind auch positiv. Immerhin haben wir zwei in der Schweiz nicht nur einen guten Kaffee getrunken. Und während ich so nachdenke, gehe ich zurück zu meiner Position und Tom zu seiner Position. Wir beide wechseln wieder die Räume und gehen das in das Gewohnte. Aber ich fühle mich hier nicht mehr wohl auf dieser Distanz, weil ich den Eindruck habe, so schlimm wie ich dachte, dass Tom ist, ist er nicht wirklich. Also gehe ich einen Schritt weiter zu ihm, auf ihn zu. Und er vielleicht einen Schritt auf mich zu. So, und dieses Spiel, dieses Hin- und Hergehen, sich in die Haut des anderen zu versetzen, das tun wir so lang, bis wir verstehen, was unser gemeinsames Problem ist. Und enden werden wir in versöhnter Gemeinschaft. Das ist mein Katalasso. Jesus, damit er die Welt mit Gott versöhnen kann, wird was? Ein Engel? Nö. Er wird ein Mensch. Und der Hebräerbrief sagt, er wurde Mensch wie wir, in allem. Sprich, in allen Versuchungen. Jetzt darfst du dich hinsetzen. Danke. Ja, in allem. Er wurde Mensch wie wir, aber er sündigte nicht. Das heißt, Jesus hat sich auf unsere Positionen begeben. Er hat sich mit uns beschäftigt. Seine Liebe zu uns hat einen Ausdruck gefunden in diesem Miteinander. Katalasso ist da also ein Annäherungsprozess. Und in diesem Prozess gibt es bestimmte Prinzipien, über die wir gleich reden werden. John de Crucci, ein weltbekannter südafrikanischer Theologe, der jetzt in einem wunderschönen Retreatzentrum im Süden Afrikas lebt, da mit Benediktinermönchen, mit anglikanischen Geschwistern, mit Baptisten und Pfingstlern. Die haben da ein Versöhnungszentrum aufgebaut. Formöd heißt dieses Versöhnungszentrum. Meine Frau und ich haben da übernachtet. Ich war schwerst beeindruckt. Und John de Crucci, jetzt schon ein älterer Mann, der sagt Folgendes, ich zitiere. Versöhnung schließt einen Prozess der Überwindung der Entfremdung durch die Identifikation und Solidarität mit dem anderen ein, mit dem Ziel, Frieden zu schaffen und die Beziehung wiederherzustellen. Versöhnung will wiederhergestellte Beziehung. Und das geht nicht, indem wir einfach all das, was negativ war, vergessen. Es geht nicht, weil wir es nicht vergessen werden. Ja, wenn wir es vergessen, kommt all diese Vergangenheit wie so ein Rost wieder raus. Es braucht nur die Konfliktsituation, es braucht wieder ein Déjà-vu und sobald das passiert, dann knallt's. Ja, Versöhnung funktioniert nicht durch Vergessen. Es ist eine große Dummheit, das eben zu glauben. Versöhnung funktioniert aber durch diesen Verhandlungsprozess. Durch den Verhandlungsprozess. Versöhnung ist ein Prozess, und dieser Prozess will verstanden werden. Katalasso ist also niemals ein Schnellschuss. Versöhnung gibt es nicht in 3 Minuten. Der Versöhnungsprozess zwischen der römisch-katholischen Kirche und den Anabaptisten oder Täufern hat hier bei uns in Deutschland 10 Jahre gedauert. Und der Versöhnungsprozess zwischen reformierten Gemeinden und den Täufern in der Schweiz hat weit über 7 Jahre gedauert. Es sind keine Schnellschüsse. Es geht nicht. Man muss miteinander ins Gespräch kommen. Dieses Hin- und Herwandern ist wichtig. Warum? Weil unser Gedächtnis uns immer ein Schnäppchen spielt. Wir haben ein Problem mit unserem Gedächtnis. Das Problem ist, dass wir einen verdrehten Wahrheitsbegriff haben. Jesus hat einmal den Grundsatz formuliert für jede Versöhnungsprozesse in Johannes 8, 32. Da sagt er, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Nun, wir leben aber selten nach Wahrheit. Wir leben mit einer Interpretation der Wahrheit. Wir interpretieren die Dinge, wie sie waren. Und dann sagen wir, wir wissen schon, wie das war, ich war dabei. Ich war dabei, ich habe es ja selber gesehen. Was erzählst du mir? Ich war ja dabei. Aber ich habe es eben mit meinen Augen gesehen, mit meiner Nase gerochen. Ich erlebe das immer wieder als Pastor von einer Gemeinde und als Prediger, jetzt bin ich schon Rentner, aber als Prediger in den Gemeinden, dass Leute nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und sagen, Herr Pastor Reimer, was haben Sie da gesagt? Das ist doch falsch, was Sie gesagt haben. Ich sage, das habe ich aber nicht gesagt. Doch, das haben Sie gesagt. Gut, dann gehen wir mal und nehmen die CD und hören mal zu, was ich da gesagt habe. Und dann hört er sich das an und sagt, jetzt haben Sie das schon gelöscht. So schnell. Das heißt, da sind bestimmte Wörter, Begriffe gefallen und der Mensch hat gleich weitergedacht. Der hat sich meine Sätze selbst zurechtgelegt. Er war dabei, er hat zugehört oder sie war dabei und hat zugehört, aber am Ende hat sie nicht gehört, was ich gesagt habe, sondern was sie nun glaubt, dass ich gesagt habe. Unser Grundproblem besteht, dass wir eigentlich nicht von Wahrheit ausgehen, sondern von angenommener Wahrheit. Und hier beginnt der erste Prozess in aller Versöhnung. Ja, Tom und ich, wir haben ja eine Vorstellung voneinander. Aber indem wir Katalasso betreiben und aufeinander zugehen, wird unsere Vorstellung relativiert und revidiert. Versteht ihr, was passiert? Auf einmal wird uns klar, dass so schlimm ist der Tom ja gar nicht. Da gibt es ja auch ein paar Sachen, die sind gut an ihm. Und der Johannes dann, ja, Johannes. Man muss ja verstehen, ja. Ist ein Großmaul. Mama schwätzt da was dahin, aber so schlimm. Spätestens beim Glas Wein haben wir es auch immer verstanden. Ja, ihr merkt, was passiert. Indem wir hin und her gehen und anfangen, unsere gemeinsamen Erlebnisse hin und her zu bewegen, wird auf einmal, kommt eine andere Geschichte hervor. Die Geschichte, die wirklich war. Erst recht, das Ganze muss erst recht betrieben werden, wenn wir mit intergenerativer Problematik zu tun haben. Wenn nicht wir das waren, sondern unsere Vorfahren, unsere Eltern, unsere Großeltern. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen die Geschichte meiner Eltern zu Ende geschrieben, so ab 1700 sowieso und die ganzen Wanderungen durch das Friesland, Brandenburg, dann nach in die polnischen Gebiete, dann nach Ostpreußen, dann letztendlich ins Russische Reich, dann nach Estland und so weiter und so fort. Meine Familie hat immer wieder alles verloren. Es gab ganz schwere Geschichten. Meine beiden Urgroßväter wurden erschossen 1937, meine Großväter 1942 umgebracht. Ja, wir haben als Familie so viel Leid erlebt. Und jetzt habe ich diese Geschichte niedergeschrieben. Und ich habe zu meinem Papa gesagt, Papa, ich schreibe nicht deine Geschichte, obwohl das Buch heißt Opa Hans erzählt. Opa Hans, das ist mein Vater. Der Hans Reimer, der erzählt. Und seine Geschichten, wie er sie erzählt hat, die habe ich alle versucht, historisch zu verifizieren. Und ich stellte immer wieder fest, der denkt, dass das war. Es war so nicht, aber versuch mal einem alten Mann, der ist 88 jetzt, versuch ihm mal das einzutrichtern, dass das, was er denkt, dass da war, nicht war. Sondern Dinge waren etwas anders. Dieser Prozess am Anfang ganz schwierig, am Ende ungeheuer großer Segen. Weil in diesem Prozess des Buchschreibens hat mein Vater sich mit seiner Vergangenheit versöhnt. Er ist ein völlig anderer Mann. In Bezug auf seine Vergangenheit redet er ganz anders. Er redet auf einmal lockerer, viel, viel lockerer. Ja, an mancher Geschichte mussten wir es zusammen vor Ort klären. Und Gott ist dann so gnädig. Ich habe meinen Papa mitgenommen. Wir sind 1941 als Familie von den Sowjets abtransportiert worden aus unserem Wohngebiet nach Westsibirien. Und da bei minus 50 in den Steppen abgeladen, wie Hunde. Und die haben da unwahrscheinlich viel leiden müssen. Und mein Papa, ein junger Mann, ein Jugendkind eigentlich noch, der hat all das mitgemacht. Der durfte nicht zur Schule, weil er keine Kleider hatte und so weiter und so fort. Und er war immer Faschistenjunge, er war Hitlerjunge. Mein Papa war so wund von all diesen Geschichten. Das war im Norden Kasachstans, dass sobald ich das Wort Kasache sagte, da explodierte der Alte. Er konnte das gar nicht verkraften. So, und in diesem Prozess des Erzählens, hin und her Bewegens der Geschichte, war er dann eines Tages offen, mit mir zusammen nach Kasachstan zu reisen. Und mein Bruder und ich sind mit ihm zusammen nach Kasachstan gereist. Und wir kamen so in die Steppe, da wo er diese schlimmen Jahre erlebt hat, in das Dorf, wo ich geboren wurde und so weiter und so fort. Und wie das so manchmal ist, Gott ist ja auch gnädig, uns gegenüber gnädig, unser wunderschöner Wagen, den wir angemietet hatten mit dem Fahrer, der uns dann durch die Steppe fuhr, der ist etwa 300 Kilometer von der nächsten Siedlung kaputt gegangen. Jetzt hingen wir mitten in der Steppe. Es gab kein Ausweg mehr. Und mein Bruder und ich haben zum Fahrer und zu meinem Papa gesagt, ihr bleibt im Auto und wir gehen mal einfach in eine Richtung. Vielleicht treffen wir auf eine Siedlung oder auf Menschen. Den ganzen Tag unterwegs und dann trafen wir auf eine Siedlung. Und wir gingen in die Siedlung und gingen dann in das Haus eines Kasachen. Und der Kasache sagte, ja, ich werde euch in die nächste Stadt bringen. 300 Kilometer, immerhin. Und wir sind dann zu Papa zurück, der Kasache mit seinem schrecklichen Auto, und wir stiegen in das Auto und dann fuhren wir in die nächste Stadt, kamen dann irgendwann um 3 Uhr nachts da an in der Stadt, kein Hotel war offen, wir wussten nicht wohin. Dann sagte der Kasache, kein Problem, überhaupt kein Problem, ich habe hier eine Nichte und die hat gerade geheiratet, die hat gerade ein Kind bekommen, ja, die hat hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wir gehen zu ihr. Jetzt stell dir mal vor, 3 Uhr morgens, an der Tür klopfen 3 erwachsene Männer und der Onkel sagt, das sind Deutsche, die haben keine Möglichkeit zu übernachten, würde bitte die aufnehmen. Sofort ging diese Nichte in die Küche, kochte Tee, sie räumten ihr Schlafzimmer und dann schon eine halbe Stunde später lagen die 3 Deutschen im Ehebett dieser Leute. Nach einem Schluck Tee. Und mein Papa liegt da und sagt auf einmal und fing dann anschließend an zu weinen. Stell dir mal vor, Johannes, das wäre bei uns im Oberbergischen Kreis passiert. Und 3 Kasachen werden um 3 Uhr morgens vor der Tür gestanden bei meiner Nichte. Hätte meine Nichte je ihr Schlafzimmer geräumt? Die Kasachen sind doch gute Menschen. Nach diesem Satz gab es Heilung. Die Kasachen haben meinem Papa viel Böses angetan, gar keine Frage. Es gab ganz schlimme Erfahrungen, aber er hat das generalisiert in seinem Kopf. In seiner Vorstellung waren die Kasachen jetzt alle schlecht. Alle. Durch die Bank. Er hasste sie. Er würde nie dahin fahren. Bitte, er war ein guter evangelischer Christ. Denken Sie bloß nicht, dass er ein Atheist war. Er ging zur Kirche jeden Sonntag, er hob seine Hände, er betete Gott an, er in Zungen sprach er nicht, aber den Rest hat er alles mitgemacht. So, und trotzdem war sein Herz voller bitterer Galle. Und diese bittere Galle erlaubte ihm nicht, versöhnt dazustehen. Die Geschichte kurz zu machen, unser erster Schritt in Katalasso ist, nach Wahrheit zu fragen. Nicht, was wir denken, dass da passiert ist, sondern was ist da passiert? In Dresden habe ich den Dresdnern, die mir sagten, also wenn ich jemand hasse, die Russen hasse ich wie die Pest und die Briten noch mehr. Weil die haben ja, als der Krieg schon zu Ende war, Dresden einfach zu Schutt und Asche bombardiert und 25.000 Menschen sind gestorben. Warum? Warum wir? Ja, und wenn ich da mit denen hin und her gehe und wir feststellen, wir haben ja vorher London bombardiert. Wir haben ja vorher ihre Städte alle kaputt gemacht. Das ganze Schlamassel haben wir angefangen, nicht sie. Das war nicht gut, was die Briten gemacht haben. Rechtfertigt niemand. Und dass die Leute gestorben sind und die Zivilbevölkerung gestorben ist, das ist nicht zu rechtfertigen, ja, keine Frage. Aber das ganze Bild stellt das diese Haltung nicht her. Wir müssen die Wahrheit erkennen und die Wahrheit benennen. Ich muss euch sagen, in Versöhnungsprozessen, ob das jetzt Prozesse zwischen Nachbarn sind oder zwischen Völkern sind, ist dieser Schritt, der erste Schritt, der allerschwierigste. Und es bedarf enorm viel Fingergespür und es bedarf Leute mit der Fähigkeit, Diagnosegespräche zu führen. Es bedarf Leute, die eine Gabe haben, zum Beispiel die Gabe des Wortes der Erkenntnis, die eine prophetische Begabung haben. Es bedarf Leute, die weiter gucken können, als normalerweise Menschen gucken. Wir sind jetzt als Netzwerk für Frieden und Versöhnung zum Beispiel in Kamerun unterwegs. Die englischsprachige Bevölkerung und die französischsprachige Bevölkerung, die kämpfen miteinander seit Jahren. Jeden Monat sterben Leute. Vielleicht jede Woche. Und in diesen Prozessen ist es nicht so einfach, dass man hinkommt und sagt, warum bringt ihr euch um? Seid ihr denn blöd oder was? Das ist kein Versöhnungsprozess. Es gibt Gründe dafür, warum die Situation so ist, wie sie ist und nicht anders. Und das müssen wir benennen. Also der erste Schritt ist immer Wahrheitsfindung. Oder wir haben ein anderes Wort dafür, wir reden dann von der Heilung der Gedanken. Wir müssen unsere Gedanken heilen. Denn das, was gedanklich uns füllt, was in unserem Kopf gedanklich sich festsetzt, bestimmt letztendlich unsere Handlungsweisen. Wir müssen unsere Gedanken heilen. Und dann kommen wir weiter. Erst dann kommen wir weiter. Also der erste Schritt ist Heilung der Gedanken. Wiederherstellung der wirklich passierten Dinge. Dass wir darüber reden im Versöhnungsprozess und sehen zu, dass wir da an der Stelle weiterkommen. Aber damit ist doch nicht alles getan. Wenn ich jetzt weiß, was passiert ist, dann bin ich ja noch nicht weitergekommen. Was passiert ist, was wirklich passiert ist, ist Verschuldung, es ist Verleumdung, es ist eine falsche Vorgabe von Tatsachen. Nicht nur jemand, der mich verletzt hat, sondern auch mein Reden über denjenigen, der mich verletzt hat und vielleicht eine falsche Darstellung von Tatsachen verletzt. Ich muss das ganze Bild sehen. So, liegt die Wahrheit auf dem Tisch und wir können sagen, das ist jetzt, was passiert ist. Das hat die römisch-katholische Kirche und das haben die Täufer hier gemacht. Das hat die reformierte Kirche, das hat die Kirche in Bayern des augsburgischen Bekenntnisses, wo ausdrücklich in der CA steht, dass man die Täufer verfolgen und jagen und umbringen muss. Das waren Lutheraner, das waren Evangelische. Ja? Und wenn man die Anzahl der Täufer mal zählen würde, die alle umgebracht wurden, es war wahnsinnig viel. Ja? War das rechtens? Nein. Nein, das war nicht rechtens. Und niemand hatte das Recht zu sagen, wenn Eltern ihre Kinder nicht taufen lassen wollen, dann müssen sie umgebracht werden. Nee, aber der Prozess der Heilung hat Jahre gedauert, weil man bei der Wahrheitsfindung und bei der Benennung von Schuld und Sünde vorsichtig vorgehen muss. Auf beiden Seiten wird jetzt gesündigt und auf beiden Seiten wird eine falsche Tatsache gepflegt. So, ist das aber geklärt, dann geht es zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt hat mit Buße und Vergebung zu tun. Man kann nur vergeben, wenn Buße echt ist. Und wenn Buße auch über Geschehnisse formuliert wird, die wirklich passiert sind, die wirklich gewesen sind. Ach, entschuldige dich doch mal endlich, mein Lieber, ja, und fertig. Wir hatten in Bern in der Schweiz eine Konferenz, eine wissenschaftliche Konferenz zu der Frage der Versöhnung, Versöhnung CH, und einer der bekanntesten Psychologen des Landes, der hat einen der besten Vorträge da gehalten, kein Christ übrigens. Und dieser Professor Heil, der hat mich schwerst beeindruckt. Er sagte, wir Schweizer hassen das Wort Versöhnung. Warum? Versöhn dich doch mal endlich. Sag doch mal Entschuldigung. Also was ist das? Ist das ein dickes Ding oder was? Sag Entschuldigung, bist du nicht los? Ja, du bist dir nicht los. Auf die Weise vergibt man nichts. Vergebung, echte Vergebung braucht auch echte Buße. Und echte Buße ist da angebracht, wo man sich über den Gegenstand geeinigt hat. Man weiß, das war falsch. Das war eine Sünde. Das durfte man nicht gemacht haben. Und dann bitte ich darum um Vergebung. Und dann entsteht auf einmal etwas Wunderschönes. Ich habe euch das heute Morgen erzählt mit der Pilgerschaft der Gnade nach, in Südafrika. Dass da die Herrnhutern, nachdem sie vergeben, den holländisch reformierten Kirchen vergeben dürften für das, was die Holländer da ihnen alles angetan haben, dass sie auf einmal begreifen, ja, auf unserer Seite gibt es ja auch einen Haufen Mist. Und der Versöhnungsprozess löst jetzt eine Reinigung, eine Befreiung aus, der ist enorm. Was das alles für Südafrika bedeuten wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das vieles bewegt hat und bewegen wird. Und schon jetzt bekomme ich Anrufe aus Südafrika und die sagen, andere Kirchen haben sich angemeldet und gefragt, ob wir nicht so eine Pilgerschaft der Gnade mit ihnen machen würden. Klar. Die holländische reformierte Kirche und die Herrnhuter haben über 5 Jahre miteinander gearbeitet, bevor sie diesen Akt vollzogen haben. Weil man klären muss, was ist schiefgegangen. Buße, und wenn Buße ausgesprochen wird, dann kann man vergeben. Und vergeben können wir Menschen ja sowieso nur dann, wenn wir von Gott Gnade bekommen. Wir können nicht wirklich vergeben. Also ich vergebe dir, ist noch kein Satz. Aber ich vergebe dir im Namen Jesu Christi, ist ein ganz, ganz gewaltiger Satz. Das bedeutet allerdings, dass die zwei Unversöhnten, die zwei Böcke, die miteinander da streiten, dass die irgendwie in den Raum der Gnade kommen müssen. Ja, als Pastor, als Pfarrer, als Versöhner, der Christ ist, da sage ich den Leuten immer, sie sind hier zu mir gekommen und ich werde das tun, indem ich über Jesus rede. Der größte islamische Verband in diesem Land, der sich mit Hilfsorganisationen beschäftigt, Islamic Relief. Er rief mich eines Tages an und sagte, ja, wir haben so viel Streit in unserem Team. Können Sie nicht mal kommen, Professor Reimer, und Seelsorge hier machen? Ich sagte, ja, kann ich. Kann ich, sicher. Ich komme gerne. Aber ich komme im Neuen Testament. Nicht nur mit dem Koran. Der Koran genügt nicht. Ich bin Islamwissenschaftler. Ja, ich habe Bücher geschrieben zum Islam und so weiter. Ich verstehe den Islam. Das verstehe ich alles. Aber ich komme zu Ihnen mit dem Neuen Testament, denn wenn Sie Seelsorge wollen, dann brauchen wir einen Raum der Gnade, den Sie nicht anbieten. Sonst bräuchten Sie mich ja nicht. Das Faszinierende ist, Sie lassen sich drauf ein. Sie lassen sich drauf ein. Wir haben mittlerweile im islamischen Raum so viele solcher Zentren, das können Sie sich nicht vorstellen, dass die Muslime müde geworden sind von einer Religion, die alles kann, nur Vergebung nicht. Ja, die Entscheidung wird getroffen auf dem Kampffeld. Und der eine Kopf fliegt dann. Und dann ist alles geklärt. Nein, ist nichts geklärt. Vor allen Dingen ist nichts geklärt in deiner Seele, in deinem Herz. Ist nichts geklärt. Gar nichts. Gar nichts. Diese Tage stand vor mir ein Ukrainer und erzählte, wie sie im Feld lagen, jetzt erst vor kurzem, und dann kamen diese neuen, gerade berufenen Russen da aufs Feld. Sagt, ein großer LKW mit Soldaten kam an, die Soldaten sprangen alle aus dem LKW und man hatte ihnen gar nicht erklärt, wie man eigentlich jetzt kämpft im freien Feld, da gingen die Leute auf uns los mit ihren Waffen. Dann haben wir sie schön alle erschossen. Alle. Und sobald sie tot waren, kam der nächste LKW und hielt und wieder sprangen Soldaten aus dem LKW und gingen dann über die Leichen der gerade Getöteten hin und wir haben die alle wieder schön alle erschossen. Und dann sagte er zu mir, ich habe selbst 5 erlegt. Und im nächsten Augenblick guckte er mich an und sagte, wie kann ich die Träume, die Gesichter, die ich nachts sehe, wie kann ich sie wieder loswerden? Es war leicht, die zu erlegen. Diese Jungs, die nicht vorbereitet wurden zum Kampf und der blöde Putin hat sie in den Kampf geschickt. Es ist ganz schwer, die Traumata jetzt zu überwinden. Schnell einfach. Buße und Vergebung. Vergeben und dann ist alles erledigt. Kommt mit Vergebung schon das, was wir uns nur vorträumen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Vergebung ist ein ganz wichtiger Schritt. Aber Vergebung ist noch nicht Versöhnung. Vergebung ist noch nicht Versöhnung. Ihr findet auf dem Büchertisch ein paar kleine Büchlein von unserem Netzwerk herausgebracht. Das eine Buch heißt ja so wie diese Tagung, wo Versöhnung zu Hause ist, wo grundsätzlich Fragen nach Versöhnung gestellt werden. Und das nächste heißt Vergeben leben. Vergebung zu leben, eine Kultur des Vergebens in der Gemeinde zu leben, das ist eine ganz hohe Kunst. Aber wenn wir dann vergeben haben, im Gnadenraum Christi, vergeben haben, und dann kann die Versöhnung, der nächste Schritt der Versöhnung geschehen. Versöhnung ist ein Weg in eine Beziehung. Ja? Versöhnung ist ein Weg in eine wiederhergestellte Beziehung. Vergebung schließt das, was diese Beziehung kaputt gemacht hat. Versöhnung ist der erste Schritt in eine funktionierende Beziehung. Jetzt dürfen wir gemeinsam es versuchen. Und dafür muss man sich entscheiden. Man kann keinen Menschen zwingen, in eine Beziehung einzusteigen, die vorher kaputt gegangen ist. Das geht gar nicht. Aber wir können sie einladen. Einladen. Und wir können ihnen helfen, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Der Versöhnungsprozess es schließt also dieses Zueinander, sich aufeinander zuwenden und einander wiederfinden in Christus Jesus, wenn es möglich wird. Ja? Versöhnungsprozess, das Wiederfinden, miteinander wiederfinden, da, wo die Beziehung entstehen kann. Und ist sie entstanden? Haben wir uns dafür entschieden? Haben sie entschieden, wir wollen jetzt eine Beziehung? Da muss ich sie leben lernen. Und dann entsteht das, was wir Transformation nennen. Jetzt darf ich sie leben. Einüben. Einüben im Alltag. Und der Alltag, der bietet Herausforderungen noch und nöcher. Glauben Sie mir bloß eines, dass unser Alltag in Deutschland, der ist schwanger mit Feldminen. Ja, sie fliegen fast an jeder Ecke hoch. Ja, das heißt, so einfach lassen sich Beziehungen in einer individualisierten Kultur nicht leben. Wir haben eine Kultur hier mittlerweile untereinander, wo der knallharte Finanzkapitalismus und knallharte Individualismus des Westens uns längst das eigene Gesicht geraubt hat, ganz geschweige denn das Gesicht unseres Nächsten. Da müssen wir es wieder neu lernen. Und da ist natürlich die Gemeinde ein idealer Boden, wo das geschehen kann. Nun, Versöhnung ist ein Prozess. Wie funktioniert Versöhnung? Versöhnung funktioniert, indem die streitenden Parteien, ob sie nun in der Vergangenheit liegen oder jetzt da sind, da wo Beziehungslosigkeit geworden ist, wo diese streitenden Parteien, wo sie miteinander herausfinden, was ist passiert, was hat uns auseinandergebracht, was ist Sache, was ist die Wahrheit. Die Erinnerungen werden geheilt. Dann vergibt man einander, bittet um Vergebung und vergibt einander. Dann sucht man miteinander eine neue Beziehung zu beginnen und lebt sie jetzt ein. Eine Sache steht fest, dass dieser Prozess ohne Mediator nicht funktioniert. Der funktioniert nicht. Da sind viel zu viele Unbekannte. Und deshalb ist die Gemeinde auch aufgerufen worden, Botschafter der Versöhnung zu sein, und zwar als Gesamtgemeinde. Morgen in der Predigt werde ich über die Amtsstube Gottes in eurer Stadt hier reden. Weil Gott hat uns das Amt gegeben, oder eigentlich heißt es, er hat aufgerichtet unter uns das Wort von der Versöhnung. Worte richtet man nicht auf. Aber eine somatische Struktur, die Gemeinde, ja, ein Kollektiv, das richtet man auf. Die Gemeinde als Gesamtgemeinde, ein Botschafter der Versöhnung, als Team, warum? Ja, nun, wenn ihr euch mal beschäftigt habt, und ich gehe davon aus, dass ihr das gemacht habt, beschäftigt habt mit der spirituellen Wirklichkeit des Leibes Christi, also mit den Gaben des Geistes. Ja, die werden ja von Apostel Paulus nach 1. Korinther 12 eindeutig mit den Gliedern am Leib verglichen. Und 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, wir sind alle an einem Tag durch einen Geist hineingetauft worden in den einen Leib. Das heißt, einer als Auge, der andere als Finger, der dritte als Nase, der vierte als und so weiter. Das heißt, unsere Gliedschaft am Leib Christi, hat mit der Begabung durch den Heiligen Geist unmittelbar zu tun. Unmittelbar zu tun. Nun ist es nicht beliebig, welches Glied man sein möchte oder spielt. Ein Auge ist bitteschön kein Ohr. Und ein Bein ist keine Hand. Und so weiter und so fort. Das Grunddilemma besteht darin, dass die Lehre von den Geistesgaben und auch den Berufungen in der Gemeinde ist längst auf den zweiten Plan getreten und die Gemeinde Jesu ist zum allgemeinen religiösen Club geworden. In diesem allgemeinen religiösen Club sind alle alles. Ja, und dann werden Freiwillige nach vorne geholt. Liebe Geschwister, wir haben jetzt eine Jungscher-Problematik. Wer könnte Lehrer einer Jungscher werden? Freiwillige kommen. Und dann bei uns im Frauenkreis, aber Freiwillige kommen. Und so geht es weiter und so fort. Und in sogar in der Missionsarbeit, egal wo wir hingucken, Freiwillige an die Front.
Ich habe gesehen.
Ja. Und dann haben wir die Freiwilligen. Ich war viele Jahre Professor, Theologieprofessor, habe die Theologen und Pastoren für die Zukunft ausgebildet. Und für mich war das schrecklich, wenn dann ein junger Mensch, eine Frau oder ein Mann bei uns im Studium angefangen hat. Und ich habe sie immer gefragt, sag mal, warum hast du hier angefangen? Ja, ich will Theologie studieren, ich will Pastor werden, ich will Pastorin werden, ich will Pfarrer werden. Ja, gut, Missionar werden. Ja, sag mal, welche Gaben hast du? Und ich habe hier überhaupt... Das nenne ich baptistische Sprachenrede oder auch lutherische, wenn du willst. Niemand versteht irgendwas. Sag, Moment mal, sag mal ganz deutlich, was du meinst. Ja, sag mal in Deutsch oder so, oder meint ihr Plattdeutsch oder Schwäbisch, das verstehe ich auch. Schweizerisch verstehe ich sogar. Ja, sag mal, welche Gaben hast du? Ja, da kommt in der Regel keine Antwort und dann kommt die nächste Frage, sag mal, wie viele Gaben des Geistes gibt es denn überhaupt? Und dann kommt wieder eine baptistische Sprachenregelung. Ja. Würde ich fragen, wie viele Automaten kennst du? Pst, sofort. Würde ich sagen, wie viele Schokoladesorten aus der Schweiz kennst du? Boom, sofort. Und da geht es um die zentralste Frage aller Fragen, welche spirituellen Fähigkeiten und Eigenschaften hat der Leib Christi? Und da kommt, was ist da passiert? Da ist das Herzstück des Gemeindeseins gestohlen worden. Und dieses Herzstück ist mit allgemeinen religiösen Blabla versehen. Und dieses religiöse Blabla ist nicht geeignet, um Menschen in den allerschwierigsten Situationen irgendwie auf Versöhnungsschienen zu stellen. Das geht nicht. Deshalb rede ich in einem meiner Bücher, es erscheint gerade zur missionarischen Diakonie, über Diakonate in der Gemeinde, die so zusammengestellt werden vom Team in diesem Diakonat, dass sie das auch leisten können. Die Frage ist, welche Gaben des Geistes müssen in so einem Team vorhanden sein? Welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen müssen in so einem Team vorhanden sein? Als wir mit diesem Programm Gemeinde als Versöhnungszentrum in Deutschland begannen, dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass wir an, an den Rand der Verzweiflung getrieben werden, weil die Gemeinde nicht fähig ist, das zu tun. In der Gemeinde sind Basisfragen nicht beantwortet. Ja, du fragst nach, zum Beispiel bei dem ersten Schritt, bei der Wahrheitsfindung, nach Leuten mit der Gabe des Wortes der Erkenntnis, mit einer diagnostischen Fähigkeit. Du fragst nach prophetisch begabten Leuten. Das ist ganz wichtig. Denn manchmal werden sie einfach nicht wissen, worum es geht. Ich habe in meinem Leben Psychologie studiert, habe Krankenhausseelsorge gemacht, war Pastor, habe in Theologie promoviert und dann sitze ich vor einer 56-jährigen Frau und die marschiert von einem Psychiater zum anderen und ist ständig in Ängsten und weiß nicht, was mit ihr los ist. Und sie kam jetzt zu mir, will Seelsorge haben und ich gucke sie an und wende alle Tricks und alle diagnostischen Instrumente, die ich so kenne, an, um sie irgendwie abzuklopfen. Und dann stelle ich fest, es führt nirgendwo hin. Da habe ich der Tante gesagt, es tut mir leid, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Aber wir könnten mal Gott fragen. Das heißt, wir gehen jetzt ins Gebet, wir gehen auf unsere Knie, wir beten und bitten, dass der Heilige Geist uns offenbart, was mit dir los ist. Denn du hast eine dicke Macke und die Frage ist, warum hast du sie? Und das haben wir vor Gott bewegt. Und während wir miteinander beten, sehe ich ein Gesicht eines Asiaten, fürchterlich wutverzerrtes Gesicht. Er breitet seine Hände über ein kleines Mädchen aus. Und aus diesen Händen kommt ein Energieschwall und das Kind fängt an zu schreien. Das war das ganze Bild. Und das Bild ist vorbei. Dann sagte ich zu ihr nach dem Gebet, lebt noch dein Vater, deine Mutter oder eine ältere Schwester? Ja, meine Mama lebt noch. Dann sage ich, hol sie morgen hierher. Ich habe dann eine Ahnung. Am nächsten Tag kam die Mama und ich fragte sie als eure Tochter. Die hat mir das nebenbei erlaubt zu erzählen, deshalb erzähle ich das so ganz freimütig. Ja, als eure Tochter so etwa ein Jahr alt war, wo lebtet ihr da? Ja, in Tadschikistan. Das ist schon mal Asien. Und gab es da irgendetwas, was schlimm war? Ha, sagt so, noch wie. Mein Mann war impotent. Und er lief die ganze Zeit zum tadschikischen Zauberer. Und hat versucht, sich über diesen tadschikischen Zauberer heilen zu lassen, was seine Impotenz anging. Und eines Tages starb dieser tadschikische Zauberer. Der starb. Da kam mein Mann nach Hause, setzte unsere kleine Tochter auf seinen Schoß und sagte, jetzt bist du meine einzige Hilfe. Und dann fing die an zu schreien, wie am Spieß. Und sie hat monatelang durchgebrüllt. Wir waren bei Ärzten, man hat mir Medizin gegeben. Nichts hat geholfen. Unsere Tochter hat wie am Spieß gebrüllt. Wenn Sie sich mit okkulter Belastung beschäftigen, mit dämonischer Belastung und mit elterlicher Weitergabe von dämonischen Mächten verstehen, dann wissen Sie, was da passiert ist. Dann wissen Sie genau, was da passiert ist. Er hat der Papa auf das Anraten des sterbenden Zauberers seine Tochter diesen Kräften, die im Zauberer waren, gewidmet. Das passiert in vielen Kreisen. Und jetzt ist die Frau 56 Jahre alt und rennt von einem Psychiater zum anderen, von einer Klinik zur anderen, ist längst zum Wrack geworden. Dann sagt sie zu ihr, weißt du was? Ich weiß, was mit dir los ist. Und erzählte ihr das alle. Da sagte ich, und du solltest jetzt einfach sagen, so lieber Herr Jesus, Schluss mit dieser Geschichte. Ich will diese Kukulurus gar nicht mehr mitmachen. Und alle Rechte, die dieser Geist oder diese Geister glauben, über meinen Vater, über mich zu haben, von denen sage ich mich los. Was hat sie gemacht? Und ist total gesund. Ist total gesund. Ja, konnte ich das wissen als Psychiater, als Psychologe, als Theologe? Nö. Ich brauchte Geistesführung, die Kraft des Heiligen Geistes, die unmittelbare Kraft des Heiligen Geistes. Das brauche ich in der Diagnostik, das brauche ich aber bei allen anderen Schritten dieses Prozesses genauso. Ich brauche also ein geistbegabtes Team, die mir helfen, im Versöhnungsprozess aktiv zu werden. Das kann uns keine psychiatrische Klinik liefern. Ja, da werden auch Leute kommen mit Kenntnis, mit psychologischer Kenntnis und so weiter und so fort. Und es ist gut, wenn sie dabei sind. Aber auf die allein zu verlassen, dann hätten wir längst keine unversöhnlichen Menschen mehr. Und unser Richter wäre längst frei von all seinen Gerichtsprozessen. Denn so einfach ist das nicht, Freunde. So einfach ist das ganz und gar nicht. Die Gemeinde muss neu ihren Auftrag entdecken. Ihren Auftrag, Menschen, die miteinander in längst gebrochenen Beziehungen existieren, ihnen heilende Räume anzubieten, wo sie geheilt werden können, wo Beziehungen funktionieren können. Aber damit das passieren kann, brauchen wir ein Versöhnungsteam. Wir brauchen Leute, die sich zusammentun und dann miteinander Versöhnung möglich machen. Nicht jeder von uns ist prophetisch begabt. Bitte schön, nicht jeder von uns hat die Gabe der Barmherzigkeit. Manch einer, das ist die Barmherzigkeit Gottes wäre, dann gute Nacht, Marie. Nicht jeder von uns hat die Gaben. Wir haben mit 22 Gaben des Geistes zu tun, mindestens. Und wir haben alle nur einen kleinen Einschnitt davon. Aber gemeinsam haben wir alles. Gemeinsam haben wir alles. Dazu gehört natürlich in der Gemeinde eine Potenzialanalyse, um das festzustellen. Wir als Team kommen gerne in solche Gemeinden, in solche Orte und helfen den Gemeinden, dann die Potenziale zu ermitteln. Und zwar ganz breit, nicht nur spirituelle Art, also Geistesgaben, sondern überhaupt die Potenziale, die dazu dienen, dass Versöhnungsprozesse laufen können. Und wenn dann festgestellt wird, diese und diese und diese Leute hat die Gemeinde und die andere Gemeinde hier haben diese und diese Leute. Dann stellst du vielleicht fest, Walter, bei dir in deiner Truppe, da gibt es das und das und das, aber nicht alles. Und weil ihr gute Gemeinde Gottes seid und gute Russlanddeutsche seid ihr ganz bestimmt nicht total. Da gibt es bestimmte fehlende Geschichten. Und dann geht man auf die anderen zu und dann redet man miteinander. Und da findet man ein Team. Und das ist unser Traum. Dass wir vor Ort auf der Basis der evangelischen Allianz, auf der Basis einer guten Zusammenarbeit, zusammen mit solchen Hoffnungshäusern dann solche Plattformen schaffen, wo so ein Team zusammenkommt. Und die Gemeinde fängt an zu sehen, ja, und dass sich das dann langsam auch in die Gemeinde selbst überträgt. Eines steht fest, weltweit, wo wir diese Versöhnungsprozesse durchführen, wo die Gemeinde die Versöhnung als Hauptaufgabe für ihre Existenz übernommen hat, läuft Evangelisation automatisch. Das läuft automatisch. Leute kommen zur Gemeinde, weil sie versöhnt wurden mit ihren Nachbarn. Zurzeit die größte Erweckungsgeschichte, die wir zurzeit erleben, findet in Zentralasien statt. Oder in Nordafrika. Oder auch im Iran. Und ich bin in diesen Ländern immer wieder da. Und ich kann euch erzählen, was da passiert. Was da passiert in Corona-Zeiten, während bei uns die Gemeinden zusammenschrumpfen, gehen diese Gemeindehäuser auseinander in Zahlen. Und das ist in der islamischen Welt. In der islamischen Welt. Weil in dieser islamischen Welt, da braucht man Versöhnung. Nehmt zum Beispiel Usbekistan. Die Muslime haben erklärt, jedes Kind, das taub und stumm ist oder sonst einen Makel hat von Geburt auf, verdammt ist. Allah kann mit so einem invalidierenden Menschen nichts anfangen. Die Kinder bekommen keine Schule, die Kinder sitzen zu Hause. Diese Menschen, auch Erwachsene später, sind nichts. Sie sind ein Stück Dreck, sie sind gar nichts. Und jetzt haben die Gemeinden angefangen, diese Menschen mit ihren Familien zu versöhnen. Und die Familien mit diesem Menschen. Allein im Großgebiet Bukhara, das ist die alte Stadt, die sehr berühmte Stadt an der iranischen Grenze. Allein da in diesem Wüstengebiet haben die Gemeinden dieser Stadt Bukhara, wo es überhaupt keine Gemeinden gab vor wenigen Jahren, in den letzten 3 bis 4 Jahren mehr als 1000 solcher Taufstummen getauft und sie zu Christus geführt und die Familien geeint. Und jetzt ist eine Bewegung zu Jesus da. Weil das, was kein Islam, das, was keine Religion konnte, das geht da. Aber wie weißt du, was mit diesem Taubstummen los ist? Ihn fragen kannst du nicht. Sie auch nicht. Und dann frage ich den Pastor einer Pfingstgemeinde, erzähl mal, Geig, woher weißt du, was mit diesem Taubstummen los ist? Sagt er, Johannes, du bist doch ein Theologe. Sag ich, ja, na, ich frag dich jetzt. Ja, ja ich bin doch vom Geist Gottes geführt. Der Geist Gottes zeigt's mir. Der Geist Gottes zeigt's mir. Zeig's mir oder meinen Geschwistern. Wir sind ein Team hier. Du, wir haben so faszinierende Begabungen. Es steht alle im Neuen Testament übrigens. Hast du vielleicht ein Neues Testament, wo es nicht drin steht? Ja, sag ich, es steht doch bei mir drin. Aber steht in meinen Gemeinden oft nicht drin. So, Versöhnungsprozesse funktionieren, wo wir solche Teams, solche Potenziale zusammenführen in ein schlagfertiges Team. Und übrigens, in dem Team wird vieles gebraucht. Auch Leute, die beispielsweise keine seelsorgerliche Fähigkeit haben, aber gut organisieren können. Kein Team funktioniert ohne Management. Ja, also ich wäre schon längst zu Ende, wenn meine schwäbische Frau mich nicht organisieren würde. Ist nicht immer leicht. Ich muss dann oft auch so springen, wie sie sagt, aber das ist dann eine andere Geschichte. Ja, weil sie mich organisieren kann, meinen Terminkalender organisieren kann. Und fragen Sie bitte die Mitglieder unseres Vorstands, wenn Sie nach Johannes Reimer suchen, das hat keinen Sinn, Johannes Reimer zu suchen, dann müsste schon Cornelia fragen. Und sie weiß, wir brauchen Fähigkeiten und Begabungen, damit ein Team funktionieren kann. Nun glaube ich ganz fest, dass in der missionarischen Diakonie oder missionalen Diakonie oder Diakonie der Versöhnung, wie das Professor bei einer der bekanntesten Professoren hier bei uns in Deutschland, Professor Sundermeier von der Universität Heidelberg, einmal sagte, in der Diakonie der Versöhnung, da, meine Freunde, da brauchen wir jeden. Da brauchen wir jeden. Da gibt es niemanden, der überflüssig ist. Niemand. Und die große Frage, mit der will ich abschließen, ist immer, und welche Rolle spiele ich? Ja? Welche Rolle spiele ich? Anna, darf ich dich mal hier einfach vorzeigen? Sie hat heute mit großer Freude gesagt, dass sie Armenierin ist. Hat mich sehr gefreut. Ja, Anna ist Armenierin mit einem Schwaben verheiratet, was natürlich dann ein doppelter Segen ist. Ja, also, nee, und Anna und ich haben uns unterhalten über alles Mögliche und über ihr Land und über die schweren Verletzungen der Armenier. Ja, während wir alle über Ukraine nachdenken und was die Russen da in der Ukraine machen, vergessen wir, dass die Aserbaidschaner in Armenien jeden Tag Menschen umbringen. Der Krieg ist da eine Alltagswirklichkeit seit buchstäblich Jahrhunderten. Ein tief verletztes Volk. Und dann sprachen wir miteinander und die Frage ist, was kann ich denn ganz allein? Was kann ich? Ja, das ist eine gute Frage. Was kann ich allein? Ich kann allein oft nichts. Oder wenig, aber das, was ich kann, das kann ich. Und die Frage ist, was ist meine Begabung? Wer bin ich jetzt? Ja, wer bin ich am Leibe Christi? Wer bin ich? Ich war als junger Mann Boxer. Hab geboxt. Und unser Trainer, der hat immer den Leuten erstmal gebeten, wenn sie kamen, junge Kinder kamen und wollten boxen, dann hat er gesagt, zeig mal deine Hände. Hände gezeigt. Aha, hier 5 Finger, hier 5 Finger, dann nehme ich dich. Denn wisst ihr, wie viel Prozent Schlagkraft die Hand verliert, wenn ein Finger fehlt? Wisst ihr das? 30. 30% Schlagkraft fehlt in dieser Hand, wenn dieser kleine Finger fehlt. Und niemand, kein Boxstall, wird einen Boxer nehmen mit 4 Fingern. Niemand. Es ist klar, dass er verliert. Da ist nichts zu gewinnen. Das heißt, jeder kleine Finger wird gebraucht, Anna. Jeder. Und ich muss nur mir bewusst sein, welche Begabung, welche Fähigkeit, welche Berufung habe ich. Und dann die nächste Frage stellen, lieber Herr, zu welchem Team kann ich dazugehören? Wo gibt es dieses Team? Und dann gemeinsam anfangen. Ihr werdet fasziniert sein, wie schnell Gott euch Ideen gibt, wie man dann beginnen kann. Jetzt das allerletzte Wort. In Zentralasien gab es auch wie bei uns Corona, Covid. Und statt so zu existieren, wie wir es hier in Deutschland gemacht haben, sehr oft, vielleicht war es bei Ihnen anders, Aber ich habe es bei uns in der Gegend so erlebt, dass die Gemeinden sich alles zurückgezogen haben. Wir mussten ja auch nicht zum Gottesdienst mehr. Alles war verzoomt und alles war nur noch digital. Ja? Die Gemeinden haben gesagt, was passiert mit Menschen, die ihre Lieben nicht mehr beerdigen dürfen. In Usbekistan und Tadschikistan hat man grundsätzlich verboten, dass man die Leichen zu Grabe trägt. Ja, und verscharrt wie Hunde. Verscharrt wie Hunde. Dann hat die Gemeinde Jesu gesagt, das können wir nicht zulassen. Sie haben dann mit Ingenieuren überlegt und haben dann letztendlich eine Art Leichensack geschaffen, der sicher war. Dann haben sich Leichenwagen gekauft und sind dann mit diesem Leichenwagen zu der Verstorbenen, zur Familie des Verstorbenen gefahren, haben die Leiche da eingeladen, haben dann sicher alle mit ihren Kosmonautenkostümen mit die zum Friedhof begleitet und dann in aller Ehre die Person beerdigt.
Moslems und Christen oder?
In der Regel fast alles Moslems. Fast alles Moslems.
Die Gemeinde hat den Moslems die Beerdigung.
Ganz bestimmt, weil kein Mullah das machen wollte, kein geistlicher, muslimischer Geistlicher wollte das machen. Das Ergebnis war, dass jetzt diese Familien fragten, wer ist das? Wer sind diese Leute? In Usbekistan ist das Wasser, das Trinkwasser, total verseucht. Weil die Landwirtschaft ist hochchemisch aktiv. Also mit all den Chemikalien ist das Wasser verseucht. Und wenn man das Wasser trinkt, also ich war jetzt immer wieder da, ich brauche gar nichts zu trinken, ich gehe bloß nach draußen und schon brennt mein ganzes Gesicht. Ist alles versalzen, also um den Aralsee, es ist schrecklich. So, und vor 4 Jahren haben die Geschwister mich gefragt, sag mal Johannes, was können wir machen? Sag ich, wie wäre es, wenn wir jetzt Wasserreinigungsaggregate in den Gemeindehaus hinstellen? Ich wusste gar nicht, ob solche existieren. Mir kam nur der Gedanke, das macht der Heilige Geist. So, jetzt haben wir in vielen Gemeinden solche Wasserreinigungsaggregate hingestellt. Und die Gemeinde produziert mit so einem Aggregat chinesischer Produktion, produzieren sie bis zu 50 und manchmal sogar 200 Tonnen reines Wasser im Monat. Und verteilen es an die Nachbarn, an muslimische Nachbarn, an solche Familien, die ihre Menschen verloren haben. Was passierte? Die Leute fragen, wer ist das? Wer ist das, die uns sauberes Wasser bringen? Und das Ergebnis ist ein ganz großer Zug dieser Leute in die Gemeindehäuser. Als ich jetzt da war in manchen Städten, ich staunte nur über die Menge der Christen, alles ehemalige Muslime. Und die haben keine Leute, die diese Gemeinden leiten. Ich war bei einer Pastorenkonferenz, Durchschnittsalter 18 bis 24 Jahre. Und deren Pastoren, Bibelschule, vergiss es. Theologische Fakultät, vergiss es doppelt. Es ist keine Zeit dafür. Da ist ein Aufbruch ohnegleichen. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach Wasser verteilt. Sauberes Wasser. Mit anderen Worten, sie haben den Menschen gedient, wo die Menschen waren. Und die Menschen kamen. Und sie kamen nicht nur nach Wasser, sondern sie kommen mit ihrer Not und sie kommen mit ihrer Unversöhnlichkeit. Sie kommen mit ihrem verletzten Herzen. Und es entsteht ein Prozess der Versöhnung. Ein Prozess der Versöhnung, der sich zeigen lässt. Am Ende finden sie zu Jesus. Ja, mit Wasser, mit reinem Trinkwasser hat es angefangen, mit Taufwasser hört der Prozess auf. Ist doch nett, oder? Finde ich wenigstens. Finde ich wenigstens. So, wir haben darüber geredet, wie funktioniert versöhnendes Handeln. Es funktioniert, indem man einen katalassischen Prozess einhält. Es funktioniert, wenn in diesem Versöhnungsprozess Leute mit aktiv sind, ein Team mit aktiv ist, das die prinzipiell wichtigen Schritte versteht und auch fähig ist, von der Begabung her und von der Ausbildung und von der Erfahrung her, fähig ist, diese Prozesse zu begleiten. Und es funktioniert immer als eine offene Einladungstür in die Gemeinde hinein. Unsere Situation in Deutschland, in vielen Stellen braucht dringend ein neues evangelistisches Vorgehen. Dabei ist das hier die einfachste Methode. Und ich lade euch herzlich ein, hier bei euch an diesem Ort das zu erleben. Wir vom Frieden- und Versöhnungsnetzwerk Deutschland, wir würden alles tun, um euch beizustehen. Wir haben bei diesen Schritten, Einzelschritten, der Hinführung der Gemeinde zu einem solchen Prozess, alle Schritte mitentwickelt. Ihr findet die Literatur zum Teil hier, aber ich habe auch vieles zu Hause gelassen. Ja, wir haben das mitentwickelt. Wir machen mit euch eine Potenzialanalyse. Wir gehen mit euch durch euren Ort und machen eine Ortsanalyse und stellen fest, wo drückt der Schuh, wo sind die Unversöhnlichkeiten, wo müssen wir dringend einsteigen. Wir machen mit euch eine Visionsentwicklung und überlegen dann, wie könnte dieses Team aktiv werden. Wir machen diese ganzen Prozesse. Ja, wir machen die auch mit Einzelgemeinden, aber wie gesagt, unsere Erfahrung geht dahin, dass die Einzelgemeinden oft zu klein, zu unfähig und zu wenig vorbereitet sind. Aber auf einer Stadtebene, auf der Ebene der Gemeinsamkeit für die Stadt, auf Allianzebene, auf ACK-Ebene, könnte man das verwirklichen. Und in Verbindung mit den Häusern der Hoffnung könnte etwas Hervorragendes werden für unser gemeinsames Land und für den schönen Schwarzwald. Danke euch für die Aufmerksamkeit.